Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Christian Pantle aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich begrüße Sie.
Herr Dr. Pantle, wenn ich Ihre Vita so anschaue, da steht drin Studium der Physik, Abschluss mit Diplom, Doktor der Humanbiologie, beim Focus Magazin Ressortleiter für Wissen und Technik. Was hat Sie denn zur Geschichte verschlagen?
Das war meine journalistische Arbeit, genau als Ressortleiter von Wissen und Technik, weil wir da auch über Archäologie geschrieben haben, über die Funde, über die Analysen. Und ich habe dann immer mehr über Archäologisches geschrieben und vom Archäologischen zum Geschichtlichen und bin jetzt seit gut 10 Jahren schreibe ich sehr, sehr viel über Geschichte laufend und habe dann mein erstes Buch über die Varusschlacht geschrieben, wo ich Geschichtliches mit den archäologischen Funden verknüpft habe und bin so immer mehr schleichend zu einem Geschichtsschreiber geworden.
Mhm. Haben Ihre Kenntnisse aus der Naturwissenschaft Ihnen dabei geholfen, bestimmte Prozesse in der Geschichte anders zu betrachten als ein studierter Historiker?
Man hat einen anderen Blick. Man fragt sich zum Beispiel oft, was sind ausreichende Beweise, was nicht. Bei manchem studierten Historiker zum Beispiel liest man, wenn dann in einem antiken Text wird aus einem Wort, aus 2 Wörtern geschlossen, wo möglicherweise ein Schlachtfeld war, wo was passiert ist, wo man sich dann als Naturwissenschaftler sagt, das ist vielleicht ein Hinweis, aber das ist bei weitem nicht ein Beweis, weil wenn der etwas anders geschrieben hat, dann kann es schon wieder ganz anders aussehen. Und das Zweite ist, dass man auch mehr schaut, was aber in der Geschichte jetzt immer mehr passiert, zum Beispiel auf die Ergebnisse von Knochenfunden, von archäologischen Untersuchungen. Was kann ich herausfinden, objektiv anhand von Knochen, wie die Menschen gelebt, wie sie gelitten haben? Da ist gerade der 30-jährige Krieg sehr spannend.
Mhm. Nun haben Sie im vergangenen Jahr ein Buch herausgebracht mit dem Titel Der 30-jährige Krieg, als Deutschland in Flammen stand. Und Sie verarbeiten dort im Prinzip 2 Tagebücher, eines von Pater Maurus Friesenecker und zum anderen von dem Soldaten Peter Hagendorf. Beide Tagebücher sind ja oft in verschiedenen Varianten verlegt worden. Sie haben jetzt das Kunststück gewagt, beide zusammenzubringen.
Grundidee ist, eine durchgehende Geschichte des 30-jährigen Krieges zu erzählen. Es gibt sehr viele Bücher über den 30-jährigen Krieg, aber die meisten Bücher zerfasern sehr stark, weil das ist ein Krieg über 30 Jahre an verschiedenen Schauplätzen mit ganz verschiedenen Teilnehmern und man bekommt entweder eine winzige Zusammenfassung oder das Ganze wird leicht sehr unübersichtlich. Und mit den beiden Protagonisten, die beide über mehr als 20 Jahre Tagebuch geführt haben und auch noch über den gleichen Zeitraum, da hat man dann 2 Personen, an deren Lebensgeschichte man dann den Krieg als roten Faden erzählen kann. Das heißt, in dem Buch, wir können dann mit Peter Hagendorf von einem Schlachtfeld zum anderen wandern. Er war dann auch noch bei den großen und wichtigen Schlachten dabei und kann anhand seiner Lebensgeschichte dann sozusagen im Mitgang erzählen, was politisch alles passiert ist in der Zeit und hat immer den roten Faden von der Lebensgeschichte.
Sind die beiden Protagonisten sich im Krieg begegnet?
Die sind sich nicht begegnet.
Wäre aber möglich gewesen.
Es wäre möglich gewesen. Peter Hagendorf war, obwohl er aus Sachsen-Anhalt stammt, bei der bayerischen Armee. Friesenecker ist ein bayerischer Mönch. Also sie hätten sich durchaus begegnen können. Sind sie aber nicht. Der Zufall wäre auch zu groß gewesen.
Und Sie haben einen solchen Zufall auch nicht in Ihr Buch hineingearbeitet?
Nein, ich habe nichts dazu erfunden. Also alles, was in dem Buch steht, das ist ein Sachbuch, ist die Geschichte von den Menschen. Ich habe das Buch im Grunde geschrieben wie eine Reportage journalistisch. Nämlich anhand der Tagebücher habe ich die Personen beschrieben, geschildert, was sie erlebt haben, sie zitiert, was sie in ihren Tagebüchern schreiben, so ähnlich wie man eine moderne Reportage schreibt, nur eine Reportage mit Interviews mit Toten sozusagen.
Mhm. Herr Dr. Pantle, nun haben Sie in Weimar beim Weimarer Rendezvous mit der Geschichte zusammen mit Professor Dr. Georg Schmidt eine Gesprächsrunde avisiert, Propaganda im 30-jährigen Krieg. Wie wird dieses Gespräch aufgebaut sein? Was haben Sie sich da vorgenommen?
Wir wollen anhand wichtiger Stationen während des 30-jährigen Krieges besprechen, inwieweit Propaganda schon damals sehr stark hineingespielt hat. Der 30-jährige Krieg ist ein wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte. Die gedruckten Texte explodieren geradezu. Es gibt Zeitungen, Flugblätter zum ersten Mal in großer Zahl. Auch die einfache Bevölkerung fängt zum ersten Mal in großer Zahl zu schreiben an, sodass wir da einen neuen Blick auf den Krieg gewinnen. Einerseits von oben, weil es auch ideologisch getrieben ist, Protestanten gegen Katholiken, andererseits von unten, wie haben die einfachen Menschen den Krieg erlebt?
Haben Sie in Ihrem Buch bei Ihren beiden Protagonisten solche Spuren gefunden, wie sie mit Propagandamitteln konfrontiert wurden, Flugschriften, Flugblättern?
Maurus Friesenegger vor allem beschreibt von, zitiert aus Flugblättern und beschreibt, weil er ja der Zivilist ist, gibt er das wieder, was er sozusagen erfährt von den verschiedenen Kriegsschauplätzen. Da sieht man den Kontrast ganz gut. Peter Hagendorf ist der Akteur, der zieht durch die Kriege, der beschreibt, wie er selber erlebt. Maurus Friesenegger gibt wieder, was er sich angelesen hat, anhand natürlich auch von Propaganda und gibt diese zum Teil ungefiltert wieder, zum Teil auch kritisch. Das ist ganz spannend zu sehen, wie reagierten Menschen darauf.
Herr Dr. Pantel, vielleicht können Sie noch mal kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, was war denn an Propagandamitteln im 30-jährigen Krieg da im Einsatz?
Das wichtigste Propagandamittel waren Flugblätter. Die sind wirklich in großer Zahl gedruckt worden, die sind für billiges Geld verkauft worden. Und zum Teil war es wie eine Zeitung, dass man damit Geld machen konnte. Zum Teil haben das aber auch die Mächtigen, Gustav Adolf von Schweden, gezielt eingesetzt, um ihre Sicht der Dinge zu verbreiten. Zum Beispiel eines der berühmtesten Ereignisse, das wichtigste mit, war die Zerstörung Magdeburg 1631, bei der 20.000, 30.000 Bewohner umgekommen sind. Und da sind allein in diesem Jahr sind da 41 illustrierte Flugblätter und 205 Flugschriften herausgekommen, die quer über Europa von diesem Drama erzählt haben. Und dann jeweils aus Sicht der Beteiligten. Aus Sicht der Protestanten war es ein schreckliches Verbrechen der Katholiken. Aus Sicht der Katholiken war es die gerechte Strafe Gottes für die Ketzer.
Haben Sie bei Ihren Forschungen herausgefunden, welche Wirkung diese Propagandamittel in der Bevölkerung, aber auch bei den Soldaten oder auch bei den herrschenden Kreisen getroffen haben oder gefunden haben?
Wirkung kann man zu der Zeit noch schlecht messen. Weil wir haben, hinterlassen sind uns die Propagandamittel. Man sieht an Tagebüchern, an Einzelbeispielen wie Friesenegger, wie hat ein einfacher Mensch darauf reagiert. Aber da ist zu wenig, um da jetzt ernsthaft eine Wissenschaft draus zu machen. Man kann beschreiben anhand von Einzelfällen, was es war, wie es gewirkt hat. Größere Effekte kann man dann im Nachgang sehen, das wollen wir auch besprechen. Wie hat der Mythos 30-jährige Krieg dann die weitere Entwicklung Deutschlands beeinflusst?
Wie viele von den Flugschriften aus dem 30-jährigen Krieg sind denn eigentlich heute noch erhalten?
Sehr viele, kann ich aber leider nicht.
Sehr viele, ja.
Zahlbild.
Wenn man da jetzt reinstößt, ist das eine, ich will mal sagen, unerschöpfliche Quelle.
Ich würde sie nicht unerschöpflich nennen, aber es ist eine riesige Menge. Ich wüsste nicht, dass jemand da schon alles gezählt hat, was es gibt.
Sind die irgendwie gesondert gelagert oder muss man da in jedem einzelnen Archiv diesen Zeitraum sich vornehmen?
Da muss man sich in den Archiven die Zeiträume vornehmen. Es gibt natürlich wissenschaftliche Arbeiten, die haben gesammelt. Wie gesagt, einer hat sich mal die Mühe gemacht zu Magdeburg, zu dem Ereignis, was gibt es da an Flugblättern quer durch Europa und ist da eben auf 250 Flugschriften gekommen, knapp. Das waren mit Sicherheit aber noch nicht alle. Also da hat sich jemand, richtige Vollständigkeit gibt es nicht. Es gibt auch so viele Unterlagen aus dem 30-jährigen Krieg, wie man sich das kaum vorstellen kann. Es gibt mehr als 200 Tagebücher, Selbstzeugnisse. Es gibt Archive, zum Beispiel Gustav Adolf von Schweden, über dem sein Krieg in Deutschland in Schweden Archivbestand sind, über 1 Million Blätter. Und davon sind die allermeisten noch überhaupt nie von irgendeinem Menschen gelesen worden. Okay. Also da gibt es riesig Material.
Das macht ja neugierig, aber für nachfolgende Generationen, Geschichtsstudenten und Forscher, sich da mal hineinzubegeben.
Und es kommt immer wieder Neues raus. Zum Beispiel der Hauptfigur Peter Hagendorf. Da wusste man bis vor einem halben Jahr, mit Ende seines Tagebuchs 1649, nicht, was aus ihm wurde. Und jetzt hat man diesen Sommer in der Stadt Görzke, nahe Berlin, hat man entdeckt, ein Kirchenbuch, wo drin steht, dass er danach mit seiner Familie dorthin gezogen ist, ein Kind bekommen hat und Bürgermeister der Stadt wurde. Also da gibt es immer noch ganz Neues und Spannendes.
Also Propaganda im 30-jährigen Krieg, das ist das Thema des Gesprächs. Herr Dr. Pantel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir sehen uns auf jeden Fall in Weimar.
Besten Dank, Herr Schäfer.